Dieser Podcast wird Ihnen von der Österreichischen Ärzte- und Apothekerbank gewidmet. Gründen, finanzieren, digitalisieren. Die Standesbank ist an Ihrer Seite. Wer an der Tara Menschen mit Typ-1-Diabetes berät, trägt Verantwortung. Denn diese Patientinnen passen ihre Therapie mehrfach täglich selbst an. Ein übersehenes Wechselwirkungspotenzial kann schnell zu einer ernsten Situation führen. In der heutigen Folge von ÖAZ im Ohr spricht meine Kollegin und Chefredakteurin Magister Dr. Irene Senn mit Magister Dr. Helga Auer-Kletzmeier. Sie ist Apothekerin, Fortbildungsreferentin und Selbstbetroffene und spricht offen über die Risiken, die im Apothekenalltag zu wenig Beachtung finden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von ÖAZ im Ohr.
Herzlich willkommen bei ÖAZ im Ohr, dem Podcast der Österreichischen Apothekerzeitung. Mein Name ist Irene Senn und heute wollen wir uns mit einer Erkrankung beschäftigen, die zwar viele in der Apotheke vom Alltag kennen, aber die dennoch von sehr vielen Missverständnissen begleitet ist, nämlich dem Typ-1-Diabetes. Meine Gesprächspartnerin hat dazu einen ganz besonderen Zugang. Sie ist Apothekerin, renommierte Fortbildungsreferentin, ÖAZ-Autorin und selbst lebt sie seit mehreren Jahren mit Typ-1-Diabetes. Frau Dr. Helga Auer-Kletzmeier, liebe Helga, herzlich willkommen in unserem Podcaststudio.
Guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
Helga, ihr habt es jetzt schon kurz erwähnt, du bist selbst von Typ-1-Diabetes betroffen. Magst du zunächst zum Einstieg kurz erzählen, wie das bei dir damals war?
Ja, das war für mich damals, das war vor über 20 Jahren, sehr überraschend, weil ich auch keinerlei familiäre Vorbelastung hatte. Das von einem Tag auf den anderen gefühlt, damals hatte ich noch nicht dieses Wissen von heute, plötzlich die Warnsymptome bekommen habe. Das war eben extrem starker Durst, extrem starke Polyurie. Und als Apothekerin kam mir dann schon der Verdacht und ich habe schnell mal in der Apotheke meinen eigenen Blutzucker gemessen und der hat dann 578 Milligramm pro Deziliter ergeben. Das war natürlich ein Schock. Ich bin dann sofort ins Krankenhaus und es war relativ schnell klar, dass es sich um den Typ-1-Diabetes handelt.
Wir kommen dann eh noch drauf zu sprechen. Man ist ja auf der Annahme, dass hauptsächlich Kinder betroffen sind von Typ-1-Diabetes. Dem ist aber nicht so.
Nein, dem ist überhaupt nicht so. Und das ist gleich die erste Take-Home-Message, die ich allen mitgeben möchte. Man hat so im Kopf, der Typ-1-Diabetes ist eine reine Kinder- und Jugenderkrankung. Es gibt Zahlen aus dem Jahr 2022, dass 62% der weltweit Neuerkrankten aber Erwachsene über 20 Jahren waren. Also es kann einem der Typ-1-Diabetes in jedem Lebensalter auch noch mit 50, 60 oder 70 Jahren erwischen, weil es sich dabei, und das ist auch nicht so bekannt, in erster Linie um eine Autoimmunerkrankung handelt, die sich erst dann zur Stoffwechselerkrankung entwickelt.
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, eben, dass es sich um eine Autoimmunerkrankung handelt. Kannst du uns erklären, was da im Körper genau passiert?
Ja, es läuft der autoimmune Prozess ab und es beginnt damit, dass man, wenn man Typ-1-Diabetes einmal bekommt, grundsätzlich mit sogenannten Risikogenen geboren wird. Und irgendwann im Leben, sehr häufig in der frühen Kindheit, gibt es dann irgendein Ereignis oder einen externen Trigger, der diesen autoimmunen Prozess startet. Dabei richtet sich dann das körpereigene Immunsystem, genauer die autoreaktiven T-Lymphozyten, sehr speziell gegen die Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse, die ja für die Insulinproduktion im Körper verantwortlich sind, und zerstören diese. Das passiert aber nicht von heute auf morgen, das ist so ein längerer Prozess. Der Körper reagiert zunächst einmal darauf, dass er bestimmte Autoantikörper bildet. Das sind Antikörper, die nichts mit dem Zerstörungsprozess selbst zu tun haben, die aber für uns heute wichtige Biomarker sind, damit man feststellen kann, ob dieser autoimmune Prozess losgegangen ist, beziehungsweise wie weit er schon fortgeschritten ist. Das wurde zum Beispiel vor über 20 Jahren bei mir damals überhaupt nicht getestet. Früher hat man den Typ-1-Diabetes anhand der Symptomatik, Hyperglykämie und den Warnsymptomen Polydipsie, Polyurie diagnostiziert.
Gibt es da heute schon Möglichkeiten, wie man das früher testen kann?
Ja, heute kann man grundsätzlich schon verschiedene Screening-Optionen nutzen und eines ist ganz neu in Österreich und das würde ich auch gerne vorstellen. Das ist ein Screening auf die sogenannten Risikogene und das wird zunächst beginnend in Wien, Niederösterreich und im Burgenland in einigen Geburtenstationen schon angeboten, dass man im Rahmen des ganz normal stattfindenden Neugeborenen-Screenings aus diesem Tropfen Fersenblut, der untersucht wird auch auf andere Stoffwechselerkrankungen, dass da die Eltern ihre Neugeborenen testen lassen können, ob Risikogene für einen Typ-1-Diabetes vorliegen. Weil diese Risikogene sind mittlerweile sehr gut bekannt.
Das heißt, das passiert auf freiwilliger Basis im Moment? Oder
das passiert auf freiwilliger Basis. Die Eltern müssen gesondert noch einmal unterschreiben, dass sie im Rahmen dieses Neugeborenen-Screenings ihre Kinder auch auf Risikogene für den Typ-1-Diabetes testen lassen wollen. Diese Untersuchung ist kostenlos. Es bedarf nur einer Unterschrift.
Und wie würde man dann weiter vorgehen, wenn da das Ergebnis dann herauskommt, dass ein Risikogen vorhanden ist?
Risikogene zu haben bedeutet noch nicht, dass man ganz sicher einen Typ-1-Diabetes entwickelt. Von allen untersuchten Kindern, man hat da gute Zahlen aus Deutschland, wird bei ungefähr 1% werden diese Risikogene nachgewiesen. Und von diesem Kollektiv werden wiederum nur 10% einen Typ-1-Diabetes entwickeln. Und die Eltern, die dieses positive Ergebnis, dass ihre Kinder diese Risikogene haben, bekommen, werden in Österreich von der Medizinischen Universität Wien dann weiter betreut. Man bietet ihnen zum Beispiel an Primärinterventionsstudien teilzunehmen. Eine so eine Studie ist die Avantia-Studie und daran können die Kinder dieser Eltern dann teilnehmen. Und man möchte durch Interventionen versuchen, die Entwicklung des Typ-1-Diabetes zu verlangsamen oder überhaupt zu verhindern.
Gibt es neben den jetzt besprochenen Risikogenen auch noch andere bekannte Auslöser, die für einen Typ-1-Diabetes verantwortlich sein können?
Man hat da keine ganz konkreten Angaben, aber man hat einen Verdacht, dass Viruserkrankungen besonders in der frühen Kindheit dafür verantwortlich sind, dass dieser autoimmune Prozess gestartet wird. Man weiß zum Beispiel, dass Enteroviren vom Coxsackie-B-Typ dafür verantwortlich sein können und man hat aber auch gelernt, dass das SARS-CoV-2-Virus mit die Ursache sein kann, dass dieser autoimmune Prozess gestartet wird. Und das wird eben bei dieser Avantia-Studie untersucht. Man bietet den Kindern an, im Alter von 6 Monaten schon gegen SARS-CoV-2 geimpft zu werden, um dann zu schauen, ob sich der Typ-1-Diabetes dann verspätet oder gar nicht entwickelt.
Was du auch schon kurz erwähnt hast, sind Autoantikörper, über die man heute sehr gut Bescheid weiß. Warum sind die so wichtig?
Anhand dieser Autoantikörper kann man den Typ-1-Diabetes jetzt überhaupt neu einteilen. Ich habe schon gesagt, ich wurde erst anhand der Symptome diagnostiziert. Heute kann man schon viel früher einen Typ-1-Diabetes detektieren, wenn auf Autoantikörper getestet wird. Man teilt den Typ-1-Diabetes nämlich in 3 Stadien ein. Im Stadium 1 liegen bereits 2 oder mehr Autoantikörper im Blut vor. Mit dem Glukosestoffwechsel ist aber noch alles völlig in Ordnung. Man spricht von Normoglykämie. Im Stadium 2 würde, wenn man zum Beispiel einen HbA1c-Wert testen würde, eine Dysglykämie schon auftauchen, aber in den meisten Fällen wird in diesem Stadium ja noch gar nicht getestet. Und im Stadium 3, das ist eben das Stadium mit der Hyperglykämie, mit den klinischen Symptomen, hier wurde bisher erst der Typ-1-Diabetes diagnostiziert.
Nun gibt es beim Typ-1-Diabetes noch eine sehr wichtige Neuerung, nämlich ist seit Jänner 2026 in der EU die erste krankheitsmodifizierende Therapie zugelassen, nämlich das Teplizumab. Was ist das Besondere an dieser Therapie?
Ja, das ist eine Therapie, die in den USA schon seit 2022 zugelassen wurde. Der Wirkstoff Teplizumab ist ein Anti-CD3-Antikörper, der den autoimmunen Prozess nicht stoppen kann, aber deutlich bremsen. Man hat festgestellt in klinischen Studien, dass wenn das Teplizumab bei Kindern ab 8 Jahren oder Erwachsenen gegeben wird, das ist eine Infusionstherapie, 14 Tage lang wird täglich eine Infusion gegeben, dass der Übertritt vom Stadium 2 des Typ 1 Diabetes in das Stadium 3 auf Jahre, im Mittel auf 2 Jahre hinausgezögert werden kann. Das bedeutet aber auch, man kann mit dem Teplizumab den Diabetes trotzdem nicht stoppen. Es ist nur eine krankheitsmodifizierende Therapie, es ist keine Heilung.
Was bedeutet das konkret für Apotheker und Apothekerinnen, wenn besorgte Eltern oder interessierte Eltern auf sie zukommen, ob das eine relevante Therapie für ihr Kind wäre?
Also ich glaube nicht, dass das eine Entscheidung ist, die man in einem Beratungsgespräch an der Tara mit den Eltern fällen kann, weil da spielt schon sehr viel mit. Das ist eine Therapie, die in das Immunsystem eingreift. Es ist auch mit Nebenwirkungen wie Fieber, Kopfschmerzen, aber auch es kann zu einem Zytokinsturm kommen. Also hier würde ich von der Beratung in der Apotheke absehen. Das muss dann wirklich in die Hände von erfahrenen Diabetologinnen und Diabetologen gelegt werden.
Wie ist es mit den Kosten? Wird Teplizumab erstattet von der Krankenkasse?
Da habe ich für Österreich noch keinerlei Informationen. Ich habe nur gehört, dass diese Therapie in den USA im Bereich von 200.000 US-Dollar liegt. Also es wird wirklich die Frage sein, ob das in Österreich von den Krankenkassen überhaupt bezahlt wird.
Ja, das wird die Zukunft weisen.
Das wird die Zukunft bringen, ja.
Jetzt haben wir sehr viel über die Entstehung und die Früherkennung gesprochen. Schauen wir jetzt in eine andere Richtung. Wie sieht der Alltag von Menschen aus, die mit Stadium 3 einer Diabetes 1-Erkrankung leben? Und hier bist du ja eben nicht nur Expertin, sondern auch selbst Betroffene. Was kannst du uns hier berichten?
Also ab dem Stadium 3, da sind dann schon 80% aller Beta-Zellen zerstört, muss Insulin unbedingt von außen zugeführt werden. Und was man parallel zur Insulintherapie natürlich machen muss, ist, dass man seinen Glukosespiegel streng überwacht.
Mit welchen Möglichkeiten ist man da ausgestattet? Also welche Optionen gibt es, um diese beiden Faktoren quasi abzudecken?
Also vor über 20 Jahren habe ich natürlich noch mit der Blutglukosemessung begonnen. Und da war es notwendig, mindestens 5-mal, in der Regel aber auch viel öfter am Tag, sich in den Finger zu stechen. Und mittlerweile gibt es aber Gott sei Dank die tolle Entwicklung der CGM-Sensoren. Da spricht man von der kontinuierlichen Glukosemessung. Und man trägt jetzt so einen Sensor meist am Oberarm und kann jederzeit, ohne sich in den Finger stechen zu müssen, vom Smartphone oder von der Uhr den aktuellen Glukosewert ablesen. Und man bekommt darüber hinaus aber auch Hinweise, wie sich der Glukosespiegel in der nächsten Zeit entwickeln wird. Steigt er stark an oder fällt er ab? Das ist auch für die Therapieentscheidungen sehr, sehr wichtig.
Das heißt, es ist auch ein Algorithmus dahinter, der das quasi berechnen kann, wie sich der potenziell entwickelt.
Da liegt ein Algorithmus dahinter und es wird jetzt vor allem auch mit den Möglichkeiten der KI länger noch in die Zukunft berechnet, zum Beispiel, ob ich in der nächsten Nacht eine Hypoglykämie erleiden könnte und dann werde ich rechtzeitig gewarnt.
Sind diese Systeme erstattungsfähig für Menschen mit Typ 1 Diabetes?
Ja, es sollte jede Person mit Typ 1 Diabetes einen CGM-Sensor von der Krankenkasse erstattet bekommen.
Gut, das ist jetzt quasi der Sensor. Wie sieht das aber im Gesamtsystem, also mit der Insulintherapie aus? Da würde ich dann zusätzlich Insulin spritzen, wenn ich mit so einem System arbeite.
Natürlich, der Glukosesensor liefert mir ja nur die Daten, wo sich mein Glukosespiegel befindet, beziehungsweise wo er sich hinentwickelt. Bei Typ 1 Diabetes ist es aber so, dass so gut wie gar kein Insulin von der Bauchspeicheldrüse mehr produziert wird. Deswegen muss es extern von außen zugeführt werden. Und hier gibt es zwei Möglichkeiten. Einerseits mittels einer Insulinpumpe oder andererseits mit der sogenannten Basis-Bolus-Therapie, wo man mit Insulin-Bands das Insulin sich selbst verabreicht.
Was sind hier die Unterschiede zwischen einer Insulinpumpe und dem Basis-Bolus-System?
Der heutige Goldstandard der Typ-1-Diabetes-Therapie ist die sogenannte AID-Therapie. Hier ist eine Insulinpumpe über einen Algorithmus mit dem Glukosesensor gekoppelt. Der Sensor misst die Glukosewerte und anhand dieser Werte wird die Insulinpumpe gesteuert. liegen die Werte sehr hoch, wird von der Pumpe mehr Insulin abgegeben, sinkt der Glukosewert ab, dann wird die Insulinzufuhr gedrosselt oder für kurze Zeit ganz gestoppt. Also das ist die modernste Form und heute, wie gesagt, der Goldstandard der Typ-1-Diabetes-Therapie.
Sind es diese Closed-Loop-Systeme, ist das richtig?
Man spricht heute noch von einem sogenannten Hybrid-Closed-Loop, weil auch bei dieser AID-Therapie der Patient, die Patientin trotzdem noch das Insulin, das für die Mahlzeit benötigt wird, händisch in die Pumpensteuerung eingegeben werden muss. Also der Sensor kann noch nicht erkennen, ob ich jetzt ein kleines Weckerl esse oder eine ganze Pizza. Da muss man als Patient schon einschreiten in die Steuerung. Es wird aber daran gearbeitet, dass man in Zukunft überhaupt nur noch die Mahlzeiten ankündigen muss an das System. Und vielleicht in weiterer Zukunft wird das System überhaupt dann als Closed Loop laufen, dass man dann auch die Mahlzeiten Kohlenhydrate nicht mehr schätzen muss und händisch die Insulindosis dafür eingeben muss.
Ja, Wahnsinn, was sich in diesem Bereich tut. Ja, spannend. Hat jeder Betroffene in Österreich Zugang zu einem AID-System, weil du gesagt hast, das ist Goldstandard?
Ja, also auch nach den österreichischen Diabetes-Leitlinien sollte jeden und jeder, die neu diagnostiziert wird, egal ob jetzt Kind oder Erwachsen, eine AID-Therapie angeboten werden. Aber natürlich, es ist beim Diabetes immer auch eine sogenannte partizipative Entscheidungsfindung. Es kann auch jeder für sich selbst entscheiden, nein, ich möchte nicht mit der Insulinpumpe arbeiten, sondern lieber mit der Basis-Bolus-Therapie.
Wie hast du dich für dich selbst entschieden?
Also ich bin noch immer bei der Basis-Bolus-Therapie geblieben, die möchte ich auch noch kurz erklären, weil das war damals vor 20 Jahren, waren die Insulinpumpen noch nicht so ausgereift, Sensoren hat es noch gar nicht gegeben. Bei der Basis-Bolus-Therapie spritzt man einmal am Tag ein langwirksames Basal-Insulin-Analogon und dann zu jeder Mahlzeit ein schnell wirksames Insulin, das sind heute auch alles die modernen Analoga. Und da muss man natürlich sich jedes Mal die Mahlzeit begutachten und schätzen lernen, beziehungsweise ich habe viele Jahre lang alles zu Hause abgewogen mit meiner digitalen Küchenwaage, von der Marmelade zum Frühstück bis zu den Spaghetti, die besonders schwierig zu schätzen sind. Und demnach richtet sich dann die Dosis an schnellen Insulin, die man sich verabreicht. Darüber hinaus kann man natürlich auch bei der Basis-Bolus-Therapie hohe Blutglukosewerte oder vom Sensor gemessene Werte auch mit diesem schnellen Insulin in den Zielbereich korrigieren. Die Pumpe, die sensorgekoppelte Pumpe, macht das automatisch. Bei der Basis-Bolus-Therapie muss man da noch ein bisschen mitdenken.
Mhm, ja, auf jeden Fall wird ganz deutlich, dass man sich sehr, sehr intensiv mit der Erkrankung beschäftigen muss und da schon auch eine hohe kognitive Last damit verbunden ist für die Betroffenen.
Ja, ich finde vor allem diese Mental Load, dass man quasi 24/7 mit seiner Erkrankheit beschäftigt ist, bei allem, was man tut, ob man jetzt vorhat, Auto zu fahren, Sport zu machen, schlafen zu gehen, etwas zu essen. Man muss immer vorher kurz nachdenken, wie ist meine Ausgangssituation, was möchte ich machen, wie muss ich das entweder mit Kohlenhydraten oder Insulin irgendwie berücksichtigen. Also das ist schon eine Herausforderung, die nicht zu unterschätzen ist.
Ja, ja. Aber die Betroffenen werden dann in gewisser Art und Weise auch zu den Experten oder Expertinnen ihrer eigenen Erkrankung.
Das auf jeden Fall. Ja. Da man rund um die Uhr damit beschäftigt ist und es keine Pause von der Erkrankung gibt, wird man zum Profi.
Ja. Was kann man als Apotheker oder als Apothekerin dann trotzdem beitragen, wenn man den Experten quasi sich gegenüberstehen hat?
Ja, ich sage immer mit einem Augenzwinkern, beim Typ-1-Diabetes steht die Expertin vor der Tara. Aber natürlich können auch die Apothekerinnen gute Tipps mitgeben. Zum Beispiel ist es ganz wichtig, dass man die Diabetikerinnen und Diabetiker informiert, wenn es mit einem bestimmten Insulin Lieferschwierigkeiten gibt oder wenn manche Insuline überhaupt vom Markt genommen werden, wie demnächst von der Herstellerfirma angekündigt das Insulin Detemir. Das wird sicher einige Typ-1-Diabetikerinnen und Diabetiker betroffen machen. Man kann als Apothekerin natürlich auch zwinkernd daran erinnern, dass wenn mit der Pen-Therapie gearbeitet wird, wirklich jedes Mal eine neue Pennnadel verwendet wird. Das wird gerne im Alltag vergessen. Und ein Thema, das mir ganz wichtig ist, dass man als Person mit Diabetes auf Notsituationen vorbereitet ist. Zum Beispiel auf ein Blackout, dass man doch zu Hause ein batteriebetriebenes Blutglukose-Messgerät hat, dass man reichlich Traubenzucker immer bei sich hat, dass man Insulinreserven hat, um im Notfall nicht ohne das lebensnotwendige Insulin dazustehen. Notfall-Traubenzucker sollte man sowieso immer eingesteckt haben, besonders natürlich, wenn man sich körperlich betätigt, weil Muskelarbeit auch sozusagen Insulindosis einspart, also auch bei Sport oder kräftiger körperlicher Betätigung kann man auch leicht unterzuckern. Und das ist auch ein wichtiges Thema, dass man als Apothekerin nachfragt, ob die Angehörigen geschult sind, wie in der Situation einer Hypoglykämie, also einer Unterzuckerung, vorgegangen werden muss.
Was sind in dieser Situation wichtige Beratungstipps, die man mitgeben kann?
Es gibt ein sogenanntes Notfallmedikament für die Hypoglykämie, wenn sich der Patient, die Patientin nicht mehr selbst helfen kann, also wenn der Unterzucker so stark ist, dass man vielleicht gar nicht, noch nicht bewusstlos ist, aber nicht mehr in der Lage ist, selber den Traubenzucker zu öffnen, dann müssen die Angehörigen wissen, wo sich das Notfallmedikament befindet. Hier wird Glucagon mittlerweile nasal verabreicht. Das ist ein Nasenpulver. Das heißt, die Angehörigen müssen wissen, wo das Notfallmedikament ist und sie müssen wissen, wie es schnell und unkompliziert anzuwenden ist. Wenn kein Notfallmedikament zur Verfügung steht, dann muss man natürlich die Rettung rufen, weil dann braucht die Diabetikerin Glucose intravenös.
Ja, ist wirklich ein akuter Notfall.
Ja.
Gibt es auch Arzneimittelinteraktionen, die man aktiv ansprechen soll?
Ja, auch das sollten wir in der Apotheke berücksichtigen, weil doch einige Arzneimittel einen Einfluss zum Beispiel auf den Glukosespiegel haben. Und da möchte ich an erster Stelle die Glukokortikoide nennen. Das ist jetzt nicht das Cortison-Nasenspray oder auch nicht in niedriger Dosis der Asthma-Inhalator, aber wenn Glukokortikoide oral verabreicht werden oder vielleicht intravenös, dann gerät bei der insulinpflichtigen Person mit Diabetes der Glukosespiegel außer Rand und Band. Und da muss man wirklich gut auch ärztlich betreut sein, dass man dementsprechend die Insulindosis ordentlich anpasst. Darüber hinaus sind es, gerade was die Frauen betrifft, die oralen Kontrazeptiva, die einen Einfluss auf den Glukosespiegel und somit dann auch parallel wieder auf den Insulinbedarf haben. Man benötigt zum Beispiel in dieser Woche der Pillenpause weniger Insulin als in den 3 Wochen, wo man die Pille einnimmt. Und auch da muss man gut geschult sein, dass man die Dosis des täglich gespritzten Insulins dann auch zurückreduziert. Und eine Substanzklasse gibt es noch, die für Personen mit Typ 1 Diabetes nur mit Vorsicht oder besser gar nicht gegeben werden sollen. Das sind die Beta-Blocker. Beta-Blocker kaschieren nämlich diese Warnsignale, die bei einer beginnenden Hypoglykämie auftreten. Dieses Herzrasen, dieser kalte Schweiß, der ausbricht, dass man zu unruhig und nervös wird. Und das würde unter der Beta-Blocker-Gabe nicht so deutlich hervorkommen und man würde vielleicht eine Hypoglykämie zu Beginn übersehen und da wird es schnell gefährlich.
Ein anderes sehr wichtiges Beratungsthema sind natürlich immer banale Infekte, gerade im Winter, aber eigentlich ganzjährig. Was ist hier bei der Beratung von Diabetiker und Diabetikerinnen zu beachten?
Ja, bei einem Infekt ist es in der Regel so, dass meistens auch der Insulinbedarf dramatisch ansteigt. Also oft merkt man es schon anhand der Glukosekurve, wenn eine Erkältung oder vielleicht ein schwererer Infekt wie Covid-19 oder eine Influenza aufzieht. Durch diese Stresshormone, die beim Infekt ausgeschüttet werden, kommt es dazu, dass der Insulinbedarf dann deutlich ansteigt und die Blutglukose sehr hoch ist. Und das ist auch wieder so ein Punkt, man muss ständig an der Insulindosis herumschrauben. Ich glaube, es gibt keine andere Erkrankung, wo der Patient mehrfach täglich in Eigenregie seine Therapiedosis festlegt, ändert, anpasst.
Zum Abschluss vielleicht nochmal, hört in der Laienpresse jetzt auch immer wieder, dass es irgendwann eine Heilung geben wird für Typ 1 Diabetes. Wo siehst du da den Stand der Forschung aktuell?
Also ich kann sagen, dass sich sehr viel auf dem Gebiet der Diabetesforschung tut. Ob es irgendwann einmal eine Heilung geben wird, ist aus heutiger Sicht noch nicht ganz abzuschätzen. Wo momentan das Hauptaugenmerk der Diabetesforschung liegt, ist, dass man die zerstörten Beta-Zellen im Körper durch sogenannte neue insulinproduzierende Zellen ersetzt. Das wird versucht mit aus pluripotenten Stammzellen neu generierten insulinproduzierenden Zellen zu machen. Da wird noch viel untersucht, ob es notwendig ist, parallel dazu Immunsuppressiva zu nehmen. Das Ziel ist natürlich, keine Immunsuppressiva zu brauchen. Also es tut sich wahnsinnig viel auf dem Gebiet und ich habe einmal den schönen Spruch gehört, es ist eine gute Zeit, jetzt Typ 1 Diabetes zu haben. Weil eines möchte ich auch noch festhalten, vor der Einführung der Insulintherapie, und das war im Jahr 1922, war Typ 1 Diabetes ein Todesurteil.
Ja, und das ist wirklich bemerkenswert, was sich da getan hat in 100 Jahren. Helga, hast du zum Abschluss noch eine wichtige Botschaft, die du allen Apothekerinnen und Apothekern da draußen mitgeben willst?
Ja, meine Schlussbotschaft soll sein, man kann mit Typ 1 Diabetes fast ein normales Leben führen. Man hat die Mental Load, weil man tagtäglich sehr viele Entscheidungen treffen muss. Wie ist die Insulindosierung? Kann ich jetzt Sport machen? Kann ich jetzt schlafen gehen oder muss ich vorher noch einen Traubenzucker einnehmen? Ich sage immer, es gibt gute Tage, es gibt ganz schlechte Tage. Die meisten Tage sind irgendwo dazwischen. Man kann auch am Tag 1 genau das Gleiche machen wie am Tag 2 und der Glukosespiegel entwickelt sich völlig unterschiedlich. Also der Körper ist keine Maschine und ich fühle mich jetzt persönlich kaum eingeschränkt durch diese Autoimmunerkrankung.
Vielen Dank, liebe Helga, für dieses tolle Gespräch. Du hast uns heute auf eine ganz tolle Reise mitgenommen, von den Autoimmunprozessen bis zu den neuen Therapieoptionen und den beratungspraktischen Hinweisen für die Apotheke. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für dieses Gespräch.
Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde.
Das war Podcast-Folge 39 mit Magister Dr. Helga Auer-Kletzmeier. Das Gespräch führte Magister Dr. Irene Senn. Zum Thema Diabetes finden Sie in unserer neuesten ÖAZ-Ausgabe einen Beitrag von Magister Christopher Wachsenecker mit dem Titel »Der stille Schaden – diabetische Nephropathien – ein Kompakt-Update zu Screening, Risikostratifizierung und moderner Pharmakotherapie«. Magister Tina Grasser beschäftigt sich in einem anderen Beitrag mit SGLT2-Hämmer und Begleiterkrankungen zwischen kardiorenalem Nutzen, Polypharmazie und Interaktionsrisiken. Außerdem finden Sie in dieser Ausgabe einen interessanten Artikel zum Thema Harnwegsinfekte und einer neuen Klassifikation. Neue Einteilung, alte Frage. Antibiotika, ja oder nein? Diesen und viele weitere Beiträge finden Sie auch online auf oeaz.at und einige davon auch zum Anhören, falls Sie mal keine Zeit zum Lesen haben. Vielen Dank, dass Sie bei Folge 39 von ÖAZ im Ohr reingehört haben. Bleiben Sie weiterhin neugierig, gut informiert und denken Sie dran, Ihr Wissen ist die beste Medizin. Dieser Podcast richtet sich an Fachkreise und dient der Vermittlung von allgemeinem Wissen über pharmazeutische und medizinische Themen. Es werden keine konkreten Therapieempfehlungen oder individuelle Ratschläge für Laien gegeben. Die Inhalte ersetzen keinesfalls den Besuch bei einem Arzt, einer Ärztin oder einer Apothekerin, einem Apotheker.